NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Vier DIN-A4 Seiten gedruckt auf Papier voller Holzfasern, so sah es aus, das jüdische Gemeindeblatt für die britische Zone, das im April 1946 erstmals herauskam. Aus dem Mitteilungsblättchen in der sogenannten Nordrhein-Provinz und Westfalen entwickelte sich in einer extrem wechselvollen Geschichte von Glanz und Krise in 70 Jahren die Wochenzeitung, die heute unter dem Namen Jüdische Allgemeine das Organ des Zentralrats der Juden in Deutschland ist. Die Journalistin Boike Jacobs war knapp 20 Jahre lang bis 1989 Redakteurin der Jüdischen Allgemeinen. Sie hat sich intensiv mit der Geschichte der Zeitung befasst. Ihr Mann Frido Sachser war 40 Jahre lang tragende Säule der Redaktion. Boike Jacobs, wie soll man sich das vorstellen? Eine jüdische Zeitung so kurz nach dem Krieg? Die meisten Juden, die die KZs überstanden hatten, waren polnisch, sprachen kaum Deutsch und lebten in Deutschland in DP-Camps, in Lagern für Displaced Persons.
Die Zeitung entstand ja in der britischen Zone und damit unter dem Einfluss von Juden, die nach England hatten emigrieren können und jetzt in der Uniform der Sieger zurückkehrten. Sie beherrschten die deutsche und die englische Sprache, waren nicht annähernd so traumatisiert wie die Menschen, die aus den DP-Lagern und aus den Konzentrationslagern kamen.
Also der führende Kopf, der dann Chefredakteur wurde, Karl Marx, nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Erfinder des Kommunismus, Karl Marx. Dieser Karl Marx hatte sich Versöhnung mit den Nichtjuden, mit den Deutschen ganz besonders auf die Fahnen geschrieben. Wer waren die Gesprächspartner dafür auf nichtjüdischer Seite?
Die Gesprächspartner waren die damaligen führenden Regierungsleute. Dazu gehörten Theodor Heuss, dazu gehörte Konrad Adenauer. Zu allen diesen hatte Karl Marx guten Kontakt, zum Teil schon aus seiner Zeit in England, und den baute er jetzt wieder auf und aus.
Die nichtjüdische Seite, diese führenden Politiker, die CDU war ja durchgängig die ersten 25 Jahre an der Regierung. Welches Interesse hatten die eigentlich an so einer Zeitung?
Wer da einen Artikel schrieb oder inserierte, der stand ja dann vor der Öffentlichkeit da als jemand, der es gut meinte mit den Juden, der schon immer einen guten Kontakt gehabt hatte zu den Juden und ihn jetzt fortsetzen wollte.
Ich vermute, der überwiegende Teil der Leser war damals nicht jüdisch.
60%. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Boike Jacobs, dass man so stark für eine nichtjüdische Leserschaft schrieb und die sich ja auch gewogen halten wollte. Was bedeutete das für den Inhalt der Zeitung? Sie haben das ja erlebt quasi von Anfang der 70er Jahre bis Ende der 80er.
Man musste natürlich ständig Kompromisse machen. Die Juden wie die Nichtjuden mussten einander immer wieder beweisen, dass sie sich wohlgesonnen gegenüberstanden. Das war für die Gründergeneration noch gut, aber das Problem entstand bei ihren Kindern, die links ausgerichtet waren. Und das hatte zur Folge, dass die 68er, Henrik Broder, Micha Bumlig, Zilli Kugelmann, dass die in der Zeitung nicht erscheinen durften. Und das gab natürlich einen ganz scharfen Konflikt von beiden Seiten her.
1973 hat der Zentralrat der Juden die Jüdische Allgemeine gekauft und sie wurde sein Organ. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es eine scharfe Auseinandersetzung gab, in der sich zum Beispiel auch Überlegende von Lagern hasserfüllt über Deutsche äußerten, dann durfte das dann also auf keinen Fall in der Zeitung erscheinen.
Nein, das war ein Dauerkonflikt, der auch nach außen stark runtergespielt werden musste, der gar nicht nach außen vordringen durfte.
Also die Jüdische Allgemeine hat sich ja geöffnet. Es sind sehr verschiedene Positionen, die zu Wort kommen, liberale Position, orthodoxe Position. Dennoch hat man das Gefühl, es ist eine Zeitung, die sich immer noch etwas schwer tut, spannende Kontroversen, wichtige Kontroversen, die in den Reihen der Gemeinden ablaufen, wie jetzt zum Beispiel um die Einschätzung der AfD, was durchaus nicht in allen Gemeinden Konsens ist, wirklich auf den Seiten der Zeitung stattfinden zu lassen.
Sie müssen sich vorstellen, dass es vor der Shoah ja 60 Zeitungen, jüdische Zeitungen gab, auf die sich diese Konflikte verteilen konnten. Jede Zeitung vertrat irgendwie eine Richtung. Jetzt ist es alles konzentriert auf die eine Zeitung, in der all das gebündelt werden soll. Wenn jetzt Leute, etwa die AfD, positiv bewerten, dann ist das überhaupt nicht die Sicht des Zentralrats. Und die einzige Möglichkeit, das im Griff zu behalten, ist, dass man eben nicht darüber berichtet.
Das war die Journalistin Boyke Jacobs über die Wochenzeitung Jüdische Allgemeine, die im April ihr 70. Jubiläum feierte. Bei uns geht es gleich um die AfD und die Juden. Trotz aller Kritik des Zentralrats der Juden gibt es auch in jüdischen Gemeinden Sympathien für die rechtspopulistische Partei. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Mehr als 30 jüdische Prominente haben sich in einem Brief an die Fraktionsspitze der Grünen gewandt, um für den Verbleib des Politikers Volker Beck in seinen Ämtern zu werben. In dem Schreiben heißt es unter anderem, Beck sei ein wichtiger und zuverlässiger Partner aller in Deutschland lebenden Juden. Zu den Unterzeichnern gehören die früheren Präsidenten des Zentralrats der Juden Charlotte Knobloch und Dieter Graumann sowie der Direktor der Stiftung Topographie des Terrors Andreas Nachama. Die Berliner Polizei hatte bei Volker Beck Anfang März 0,6 Gramm einer betäubungsmittelverdächtigen Substanz gefunden. Er legte daraufhin seine Ämter nieder, behielt jedoch das Bundestagsmandat. Mitte April stellte die Staatsanwaltschaft Berlin ihre Ermittlungen gegen Beck nach Zahlung einer Geldbuße ein. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat am Dienstag entschieden, dass der 55-jährige religionspolitischer Sprecher seiner Partei bleibt und aus seiner früheren Funktion als innenpolitischer Sprecher die Zuständigkeit für Migrationsfragen behält. Die Fraktion von CDU und CSU im Deutschen Bundestag hat einen neuerlichen Karikaturenwettbewerb im Iran zum Thema Holocaust verurteilt. Es gehe allein darum, dass die Zeichner den systematischen Mord an 6 Millionen Juden leugneten oder zumindest relativierten, heißt es in einer Erklärung. Der Aufruf zum Wettbewerb sei ein weiterer Höhepunkt des iranischen Antisemitismus. Bereits Anfang März 2016 hatte das Land einen Raketentest durchgeführt, bei dem auf einer der Raketen in hebräischer Schrift zu lesen war, dass Israel von der Erde gelöscht werden müsse. Die Verwüstung des jüdischen Friedhofs von Blekede im Landkreis Lüneburg ist aufgeklärt. Zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 15 Jahren haben sich dazu bekannt, Mitte März 11 Grabsteine umgeworfen und teilweise zerstört zu haben. Drei weitere Mädchen erklärten, bei der Tat zugeschaut zu haben. Die Jugendlichen vertrauten sich einige Wochen nach der Tat einer Lehrerin an. Sie sollen sich reumütig gezeigt haben. Eine Polizeisprecherin in Lüneburg erklärte, ein rechtsextremistischer Hintergrund könne nun ausgeschlossen werden. Tatmotive seien allgemeine Zerstörungswut und Übermut gewesen. Die Polizei ermittele nur noch wegen Sachbeschädigung. Örtliche Initiativen kritisierten die Einschätzung der Polizei scharf. Niemand zerstöre nur aus Übermut ausgerechnet einen jüdischen Friedhof. Soweit die Meldungen.
Am Wochenende will die Alternative für Deutschland in Stuttgart ihr Parteiprogramm beschließen. Zunächst enthielt der Entwurf der Programmkommission auch die Forderung, die religiös begründete Beschneidung von Jungen ohne medizinische Indikation zu verbieten. Eine solche Forderung wäre gleichbedeutend mit dem Wunsch nach Ausweisung von Juden aus Deutschland, hatte Abraham Lehrer vom Jüdischen Zentralrat kommentiert. Doch die AfD will nicht als antisemitisch gelten. Die Forderung verschwand aus dem offiziellen Programmentwurf. Trotz dieser Gedankenspiele findet die rechtspopulistische Partei auch in jüdischen Kreisen zumindest teilweise Zuspruch. Es gibt sogar zwei jüdische AfD-Politiker. Jens Rosbach berichtet.
Wolfgang Fuhl ist Sprecher der AfD in Lörrach. Er weiß, dass in jüdischen Kreisen viel Furcht herrscht vor Flüchtlingen aus muslimischen Ländern. So erinnert der Rechtspopulist an den Gaza-Krieg 2014.
Als wir Demonstrationen hatten, große Demonstrationen in Deutschland von Muslimen, wo gerufen wurde, Juden ins Gas. Und wir haben hier tatsächlich ein Problem eines importierten Antisemitismus. Und das wird sich natürlich mit dieser Flüchtlingswelle weiter verschärfen.
Das Ungewöhnliche? Der AfD-Mann ist selbst Jude. Wolfgang Fuhl war bis vor 4 Jahren Vizevorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde Lörrach sowie Chef der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden. Der 56-Jährige saß sogar zeitweise im Direktorium des Zentralrats der Juden. Fuhl berichtet, dass er mit seiner Parteiarbeit teilweise auf Kritik stoße in jüdischen Kreisen. Aber die meisten Juden loben ihn angeblich.
Ich treffe ja die Gemeindemitglieder immer wieder auf der Straße, die drücken mich herzlich und die positiven Meldungen und Meinungen zu meinem Engagement überwiegen.
Fuhl erhält, nach eigenen Worten, vor allem Zuspruch russischsprachiger Juden, die mittlerweile den Großteil der jüdischen Gemeinden stellen.
Die Zuwanderungspolitik von Frau Merkel wird sehr kritisch gesehen. Die Russlandpolitik, die Sanktionspolitik wird sehr kritisch gesehen.
Die Einschätzung, dass besonders Juden aus den GUS-Ländern die deutsche Zuwanderungspolitik hinterfragen, wird von unabhängiger Seite bestätigt. Nach Angaben der jüdischen Ethnologin Alina Gromova, die ebenfalls eine russischsprachige Migrantin ist, sind die einstigen Kontingentflüchtlinge teilweise noch von der sowjetischen Erziehung geprägt, auch von fremdenfeindlichen Klischees.
Also Russland hat ja versucht, den Herrschaftsanspruch durchzusetzen und dafür hat man anderen Völker dämonisiert. Besonders Völker, die Nordkaukasus und Kaukasus waren, nicht zivilisiert genug. Man hat diese ganzen Attribute verwendet wie barbarisch, rückständig, bildungsfremd, gewalttätig. Also im Prinzip alle diese Etiketten, die wir heute in Zusammenhang mit der muslimischen Bevölkerung in Deutschland auch kennen.
Da in den Kaukasusrepubliken auch viele Muslime lebten, so Gromova, knüpfe die AfD nun an die Vorurteile russisch-jüdischer Kreise an. Der Zentralrat der Juden kennt das Problem. So warnt das Spitzengremium in einem Schreiben an die Gemeinden davor, Zitat, sich von einer antimuslimischen, hetzerischen Rhetorik der AfD umgarnen zu lassen. Zentralratspräsident Josef Schuster berichtet.
Wir haben erlebt, dass gerade seitens rechtspopulistischer Strukturen auch der AfD versucht wurde, auf Stimmenfang zu gehen innerhalb der jüdischen Gemeinde. Insbesondere bei denen in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion zugewandert sind. Und hier war es uns ein Anliegen, klarzumachen, wie wir, sprich der Zentralrat, die AfD sieht.
Besonders große Verstimmung herrscht in der Lörracher Gemeinde, weil ihr ehemaliger Vizechef Wolfgang Fuhl nun selbst für die AfD arbeitet. Die Gemeindeleitung fürchtet um ihr Ansehen. Fuhl kandidierte sogar kürzlich, wenn auch erfolglos, bei der baden-württembergischen Landtagswahl. Genauso wie der Stuttgarter Alexander Berezowski, ein zweiter jüdischer AfD-Politiker. Zentralratspräsident Schuster sieht jedoch keinen Grund zur Sorge. Die Meinungsmache der Rechtspopulisten werde bei Juden letztlich nicht verfangen, erklärt er.
Ich habe das Gefühl, dass das eine absolute Minorität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist, bei der die Thesen der AfD auf fruchtbaren Boden fallen.
Andere zeigen sich hingegen alarmiert, wie die ehemalige Piratenpolitikerin und Jüdin Marina Weißband, die aus der Ukraine stammt. Sie hat den Eindruck, dass Juden aus der ehemaligen Sowjetunion immer häufiger Sympathie nicht nur für die AfD, sondern auch für islamfeindliche Pegida-Aufmärsche äußern. Weißband hält einen Schulterschluss mit den Rechtspopulisten für hochgefährlich.
Wenn jetzt jüdische Menschen mit Pegida mitmarschieren, sehen sie nicht, dass morgen die Pegida gegen sie marschieren wird.
Jüdische Sympathien für die AfD, ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg.
Tränen schmecken salzig wie das Wasser des Meeres. Daran erinnert uns ein Schälchen Salzwasser inmitten der Symbole, die unseren Sedertisch zieren. Am 22. dieses Monats begann für uns Juden das nach der Bibel 7-tägige, in der Diaspora 8-tage gefeierte Pessachfest, das uns an die Befreiung und den Auszug der Kinder Israel aus der ägyptischen Knechtschaft erinnert. Der Höhepunkt des Pessachfestes steht gleich am Anfang. Die Sederfeier, die uns an jene Nacht vor über 3,5 Jahrtausenden erinnert, während der grimme Todesengel die Erstgeborenen Ägyptens erschlug und somit die Halsstarrigkeit Pharaos brach, dass er die Kinder Israel endlich aus seiner frohen Herrschaft ziehen ließ. Es ist eine bittersüße Feier, ein ernstfröhliches Fest, getrübte Freude oder auch trauernde Erleichterung. Daran erinnert uns eben das Schälchen Salzwasser auf dem Tisch. Es soll uns an die Tränen der Kinder Israel in Ägypten erinnern. Es waren Tränen, die nicht umsonst vergossen wurden. Sie bildeten vor Gott Anklage und Anruf, und sie wurden gehört. Und so wurden sie zu Freudentränen, Tränen der Erleichterung. Noch an andere Tränen soll uns das Salzwasser erinnern. Die Tränen der Ägypter in ihrem Schmerz und ihrem Leid. Die Tränen, die vergossen von unzähligen Müttern und Vätern, Greisen und Kindern, die wie so oft die bitteren Früchte machtbesessener Tyrannen ernten mussten. Die Plagen, das Blut, die Frösche, die Pest, der Ausschlag, die Finsternis, die Unwetter und Stürme und vor allem der Tod aller Erstgeborenen traf doch Menschen und Tiere. Auch an die Tränen der Ägypter erinnert uns das Salzwasser. Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden, da bemächtigte sich ihrer ein unsäglicher Schmerz ob ihres Verlustes und wegen der Härte des Lebens, das sich nun vor ihnen auftat. Tiefe Verzweiflung und Hilflosigkeit erfüllten sie und ihre Herzen drohten ihnen zu brechen. Da warnte sich Gott und er sprach zu ihnen: Schließt eure Augen und öffnet eure Hände. Aus meinem Schatzhaus werde ich euch ein teures Geschenk geben. Es wird euch den Weg in die Welt ermöglichen. Als Adam und Eva ihre Augen öffneten, da fanden sie in ihnen wie eine funkelnde Perle, ein Tropfen Wasser. Und Gott sagte: Das sind Tränen. Wenn euch die Last des Lebens zu schwer erscheint, wenn euch Schmerz und Leid übermannt, wenn ihr glauben werdet, nicht mehr weiter zu können, dann wird diese Träne aus euren Augen rollen und es wird euch leichter werden und ihr werdet bestehen. Und so blicken wir auf das Schälchen Salzwasser, das am Sederabend vor uns steht, und wir sehen im Inneren unserer Seele die Ozeane der Tränen, die im Laufe der Geschichte von Menschen vergossen wurden. Und wir fragen uns: Wann ist das Maß voll? Aber gezielt und besonders betont erinnern wir uns daran, dass in den Tränen der Kinder Israel sowie der Ägypter unsere Freiheit geboren wurde. Schon das allein macht sie unendlich wertvoll und teuer. Shabbat Shalom und Moadim de Simcha. Einen guten Shabbat und ein frohes Fest.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.